Ich weiß nicht, wie viele das mitbekommen haben. Am Mittwoch wurde eine ganz wichtige Persönlichkeit in einem Attentat niedergestreckt, erschossen während einer seiner Veranstaltungen. Hier Charlie Kirk, ein brennender, bekennender, mutiger Christ. Und er wurde auf einer seiner Veranstaltungen mit Uni-Studenten, wo er gerade anfangen wollte zu debattieren, zu reden und mit ihnen auszutauschen, was ja sein Dienst ist, dann eben kaltblütig erschossen. Er war besonders, weil er auf sehr vorbildliche Weise Menschen zur Debatte herausforderte. Also ich habe viele seiner Debatten mir angesehen, wie er mit Leuten sprach, die eine ganz andere Ansicht hatte. Und was mich beeindruckt hat, wie positiv er war, klar bei der Sache, aber wie liebevoll und positiv er eigentlich mit seinem Gegenüber umgegangen ist. Immer bei der Sache geblieben, mit guten Argumenten hat er sie zu Nachdenken bewegt. Er war ein unermüdlicher Verteidiger der Redefreiheit. Ja. Und umso erstaunlicher ist es, dass man leider in den Medien heutzutage, hier auch in Europa, im deutschsprachigen Raum, vielleicht ist es auch in der Schweiz, dann geht es auch so, dass da sehr viel Negatives gesagt wird über ihn, was nicht zutrifft. Das können nur Menschen sagen, die sich eigentlich nie die Zeit genommen haben, mal so etwas sie anzusehen. Ich habe über die Jahre viele Debatten mir angesehen, weil das war hervorragend. Man konnte immer sehr viel lernen. Und er war davon überzeugt, dass die Gräben in der Gesellschaft dadurch überwinden wird, indem man miteinander redet. Nicht indem man übereinander redet, sondern miteinander redet, debattiert. Das ist ja die Grundlage unserer Gesellschaftsform, die wir so schätzen, diese Freiheit, die wir haben. Ganz wichtig. Und selten hat der Tod einer Person bei mir persönlich sogar eine emotionale Betroffenheit ausgelöst. Ich habe das ganz selten gehabt, abgesehen mal von meinen Familienangehörigen. Aber so, dass jemand Außenstehender außerhalb meines Familienlebens, der mir nicht nahe gestanden ist persönlich, so etwas emotional bewegt, das habe ich selten erfahren. Und eine Wahrnehmung ist, dass dahinter hinter diesem Vorfall eine weitaus tiefgreifende geistliche Dimension steht. Was ich persönlich glaube, man sieht, das hat so viel jetzt losgetreten, so viel Bewegung gebracht, und ich glaube, das hat eine Möglichkeit, in eine sehr positive Richtung zu gehen, dass man wieder anfängt, sich zu besinnen und miteinander zu reden. Und was mir bei ihm auffiel war, und ich muss dann immer an Stephanus denken, er war eigentlich so ein Stephanus unserer Zeit. Wir wissen, Stephanus war der erste Märtyrer der Gemeinde. Und für mich ist Charlie Kirk ein echter Märtyrer. Er hat sein Leben hingegeben für die Sache von Jesus. Er war ein starker, gläubiger, bekennender Christ. Und so wie Stephanus auch, nahm er einen Stand inmitten einer ideologisierten Gesellschaft. Und das Interessante war, dass auch bei Stephanus war es so, dass Menschen einfach nicht mit ihm argumentieren konnten. Sie konnten, heißt es dort, dem Geist und der Weisheit nicht widerstehen. Und das brachte sie so in Rage und Aufregung, dass ihnen nichts anderes blieb, als ganz hinterhältige Mittel zu nehmen, nämlich Verleumdungskampagnen zu beginnen. Das lesen wir alles in der Apostelgeschichte, sehr interessant. Eine Schmierkampagne gegen Stephanus wurde gestartet. Und dann ist es interessant, als Stephanus schließlich dort seinen Glauben vor dem Hohen Rat verteidigt, am Ende seiner Rede heißt es, dass die, die ihn hörten, als er schließlich Jesus als den auferstandenen Christus, als den Sohn Gottes bekannte, da heißt es, dass sie anfingen zu schreien, die Ohren sich zuzuhalten und als ein Mob gegen ihn aufzustehen. Und wir wissen, er wurde dann natürlich gesteinigt. Und das ist das, was übrig bleibt, wenn wir keine vernünftigen Argumente mehr haben. Wir fangen an, laut zu werden. Wir fangen an, uns die Ohren zu schließen, das zu verneinen, zu verleugnen. Und wir fangen an, schließlich dann denen, die eine andere Meinung haben, gewalttätig zu werden. Das ist etwas, womit wir auch leben müssen in unserer Zeit, auch als Christen. Wir müssen mutig sein, einen Stand zu nehmen. Aber das Besondere hier ist, wie schon bei Jesus, trat in dieser Geschichte mit Stephanus dieses göttliche Prinzip in Kraft: Tod bringt Leben hervor. Wisst ihr, das Erstaunliche war, Stephanus wurde gesteinigt, aber es hatte einen unglaublichen positiven Effekt für die Gemeinde von Jesus. Es heißt dort, an diesem Tag wurde die Gemeinde in Jerusalem, die Gemeinde Jesu, die so ein schönes Beisammensein genoss in der Stadt. Alle waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten dabei ganz vergessen, dass sie eigentlich einen Auftrag zu erfüllen hatten, nämlich in alle Welt zu gehen Und an diesem Tag wurde die größte Missions- und Erweckungsbewegung losgetreten, die die Welt je gesehen hatte. Das war die Frucht. Und es war auch so, dass eine Person dort das alles miterlebte, und das war Paulus, der damals noch Saulus hieß. Und es heißt dort, dass er da mitstand und das alles mitsah. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, weiß man, liest man später, dass Paulus, als er am Ende seines Lebens als älterer Mensch sich verteidigte, dass er sich zurückerinnerte, immer wieder zurückerinnerte auf dieses Ereignis. Das heißt, da geschah etwas in Paulus, in seinem Herzen, was ihn auf die richtige Reise setzte. Und diese Ereignisse sollten ihn sein ganzes Leben begleiten. Und stellt euch das einmal vor, das, was zum Schlechten gedacht ist, zum Tod, zur Zerstörung, zum Niedermachen, zum Niederhalten, das dreht Gott souverän immer das Leben hervorkommt. Das ist umso mehr noch herrlicher wert, dass die größten Hasser, die größten Feinde des Evangeliums, wie Paulus ja einer war, zu den größten Vertretern der Wahrheit werden. Enorm ist das. Das ist, woran ich denke, wenn ich hier an Charlie Kirk denke. Und ich möchte auch aus gegebenen Anlass, möchte ich hier, das war so ein Impuls, dem ich hier gefolgt bin, über ein Thema reden. Und das ist der Konflikt der Kulturen, nenne ich das einmal, weil alle diese Geschehnisse, die wir erleben, sind Ausdruck eines tiefliegenden Konfliktes, den wir alle, denke ich, uns bewusst sind. Und das Interessante ist, dass selbst Jesus schon darüber sprach. Und in einem seiner Gleichnisse, die er den seinen Jüngern weitergab, und zwar das sogenannte Gleichnis vom Unkraut, da bringt er eigentlich das sehr gut auf den Punkt. Und dort heißt es in diesem Gleichnis, dass ein Landwirt Samen aussäte, guten Samen aufs Feld, und dann kam in der Nacht, in der Dunkelheit, während alle schliefen, heißt es dort, kam jemand, der es nicht gut meinte, und säte so sein Unkraut in das Feld hinein. Und als dann alles aufwuchs, dann kamen die Menschen und sagten ihm, was hast du denn da für eine Saat ausgesät? Und dann sagte er, ja, das hat jemand gemacht, um mich zu schädigen. Seine Mitarbeiter sagten dann zu ihm, sollen wir das hier nicht alles jetzt rausrupfen und Unkraut jäten? Und er sagte, nein, lass uns warten bis zum Tag, bis zum Zeitpunkt der Ernte, dann werden wir uns um diese Dinge kümmern. Und das ist dieses Gleichnis, was Jesus sprach und das er selbst auch für seine Jünger auslegte, das lesen wir auch in Matthäus 13. Und er sagte, das Feld ist die Welt, die guten Samen sind die Söhne des Reiches und die schlechten die Söhne der Finsternis. Und dann heißt es, dass bis zum letzten Tag, und zwar reden wir über Endzeit jetzt, ich bin kein großer Freund von Endzeitlehren eigentlich, weil die uns so auf Nebengleise ständig führen, weil die so einen anderen Fokus haben, führen sie uns eigentlich von dem Eigentlichen weg. Aber hier geht es um Endzeit, und die Endzeit wird von Jesus beschrieben als Erntezeit. Das ist in diesem Gleichnis so. Endzeit ist nicht die Zeit, wo wir sagen, oh, ist alles so schlecht, alles so schrecklich, sondern Endzeit ist der Höhepunkt der Geschichte der Menschheit, wo geerntet wird. Das ist Erntezeit. Und das lesen wir hier in diesem Gleichnis eben. Alles kommt zur Reife. Alles, was über Jahrhunderte hineingesät wurde in den Boden, kommt schließlich zur Reife und wird dann schließlich geerntet. Das Gute als auch das Schlechte. Und genau das ist das, was wir erleben in unserer Zeit. Alles kommt zur Reife. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Konfliktlinien immer klarer werden und wenn Konflikte entstehen. Und ich weiß, wir wollen keine Konflikte, wir wollen keine Auseinandersetzung. Wir sind absolut harmoniebedürftig. Seid ihr mit mir? Seid ihr nicht auch so? Wir wollen Frieden haben, wir wollen Harmonie haben. Aber Tatsache ist, diese Welt ist nicht so. Diese Welt ist ein Kampfplatz und ist durchzogen von Konflikten, und zwar den Konflikten der Kulturen. Das soll uns zum Thema bringen. Und gleich so sehr, wie man sich auch um Harmonie bemüht, kann keiner sich diesem Konflikt entziehen. Und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle des Weiteren hier uns einige Dinge sagen, wie wir einen positiven Beitrag in diesem Konflikt, der ja besteht für uns alle, leisten können. Und da möchte ich so einige ganz grundlegende Dinge sagen. Natürlich gehört da noch viel, viel mehr dazu, aber das, was in dem Zusammenhang, in dem wir gerade stehen, und was wir erleben, dass das uns bewusst ist. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, das geschriebene Wort verinnerlichen. Und wisst ihr, alles beginnt mit unserer Haltung gegenüber dem Wort Gottes. Alles beginnt damit, wie wir uns gegenüber dem Wort Gottes positionieren. Was ist die Schrift für dich? Was ist die Schrift für dich? Ist es Menschenwort oder Gotteswort? Ist es menschlich oder göttlich? Ist es fehlbar oder unfehlbar? Das sind ganz wichtige Fragen. Und Paulus geht darauf ein, indem er Timotheus schreibt, in 2. Timotheus 3,16, da sagt er hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, alle Schrift, und er bezieht sich natürlich da zu dem Zeitpunkt auf die Schriften des Alten Testamentes, alle Schrift ist von Gott eingegeben, also von Gott, und dieses Wort ist hier von Gott eingehaucht, eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und wisst ihr, das ist das Faszinierende, das Wort Gottes, das geschriebene Wort, ist ein übernatürliches Buch. Und ich glaube, wir können das gar nicht uns oft genug bewusst machen, was für einen Schatz wir in unseren Händen halten, in Form eines Smartphones oder auf dem Computerscreen oder in Buchform, was auch immer. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass diese Worte nicht nur einfach Worte sind, die Menschen zusammengetragen haben über die Jahrhunderte, sondern dass das vom Geist Gottes inspirierte Worte sind, die unfehlbar sind, die absolut sind, die, obwohl wir sie vielleicht nicht immer verstehen und obwohl das auch so menschlich eine menschliche Komponente trägt, weil die die Schrift geschrieben haben, das waren ja Menschen, es wurde ja nicht zitiert, wortwörtlich, sondern es floss durch diesen menschlichen Kanal des Schreibers. Auf jeder Seite der Schrift kannst du den Geist Gottes hören. Das ist das Starke, wenn wir die Bibel lesen. Auf jeder Seite, wenn du da dich öffnest für, merkst du, wie der Geist Gottes dir entgegenkommt. Das ist genau das. Das ist das, weil das Wort Gottes, das geschriebene Wort, die Schrift eingehaucht ist. Und warum sage ich das? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht immer nur einfach das nachreden, was wir in anderen Büchern lesen, von irgendjemandem geschrieben, von guten Leuten geschrieben oder was wir auf YouTube sehen oder in den Nachrichten oder sonst etwas, sondern dass wir immer wieder anfangen mit dem geschriebenen Wort. Weil das ist das einzige Fundament, was wir haben. Das ist der Maßstab. Das ist das, wonach wir uns ausrichten in unserem Leben, was die einzige stabile Komponente letztendlich bleibt und uns hilft, die Welt durch Gottes Augen zu sehen. Also, das geschriebene Wort verinnerlichen. Zweitens, ich habe nur 5 Punkte, Entschuldigung. Keine Sorge, ich habe schon die Sorgenfalten steigen. Zweitens, bestehendes Hinterfragen. Die Frage ist, glaubst du eigentlich alles, was du auf den sozialen Medien und bei YouTube siehst und hörst? Glaubst du das wirklich alles? Und wenn nicht, wie bewertest du es denn? Oder wie testest du es? Und da gab es eine Gruppe von Menschen in der Apostelgeschichte, davon lesen wir in der Apostelgeschichte 17. Das sind die Gläubigen, die in einem Ort in damaligen Griechenland in Beröa waren. Die Gläubigen in Beröa, die bekamen eine besondere Auszeichnung hier von Lukas, dem Schreiber der Apostelgeschichte. Es wird hier gesagt, dass diese Beröaner edler waren als die in Thessalonik. Und zwar, jetzt kommt es, warum? Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Das ist eine enorme Aussage. Das ist stark. Sie untersuchten täglich die Schriften. Sie lebten in dem geschriebenen Wort und sie nutzten das geschriebene Wort. Ja, das führt uns zu Punkt 1 zurück. Sie nutzten das geschriebene Wort, um was zu tun? Zu testen, was der große Paulus ihnen verkündigt. Stellt euch das einmal vor. Du kannst noch so einen großen Namen haben, noch so ein Bestseller-Autor sein, noch so ein bekannter Prediger sein, noch so tolle Sachen sagen. Alles muss sich messen lassen an der Schrift. Das haben hier die Beröaner uns ganz klar vorgemacht. Und auch wir brauchen das, und das ist göttlich, das ist gut. Manchmal denken wir, es ist falsch, wenn man kritisch ist. Es gibt einen positiven Skeptizismus. Wir müssen Skeptiker bleiben als Christen, aber positiv. Wir stellen nicht die Wahrheit in Frage, wir testen nur den Überbringer der Wahrheit. Ganz wichtig. Und das praktizierten sie gemeinsam. Sie waren so eine Art Learning Community, wie man das heute spricht. Oder sie hatten so eine Art Debattengruppe. Und ich möchte euch ermutigen, debattiert in einer guten Weise. Sie erforschten die Schriften zusammen. Sie blieben in dem geschriebenen Wort. Gut, drittens, ihr seht, es geht ganz schnell hier heute Morgen. Gesprächsbereitschaft zeigen. Hier ist etwas, da bringe ich euch gleich eine ganz wichtige Bibelstelle dazu. 1. Petrus 3, Vers 15, da heißt es, da sagt Petrus, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Hier wird uns gesagt, dass Gott möchte, dass wir jederzeit Rede und Antwort stehen können für das, woran wir glauben, von unseren Überzeugungen. Und wir dürfen uns nicht fürchten vor Konfrontation. Fürchte dich nicht vor Konfrontation, sondern stelle dich jeder Debatte. Und du kannst wissen, dass wenn du im Wort bleibst, wenn du das eingehauchte Wort Gottes, wenn du da drin bleibst, Tag für Tag, und das vielleicht auch noch mit den anderen zusammen ständig erforscht und darin bleibst, du kannst davon ausgehen, dass du die besten Argumente hast, die es in dieser Welt gibt. Es sind nämlich vom Geist Gottes gegebene Gedanken. Und wusstest du, dass Gott selbst ein großer Debattierer ist? Manchmal denken wir, Debatten gehören nicht in den christlichen Glauben. Das Gegenteil ist der Fall. Gott selbst ist ein Debattierer. Gott selbst ist es, der uns ermutigt, zu debattieren, auszutauschen. Und zwar zuallererst mit ihm. Und das lesen wir in Jesaja 1,18. In Jesaja 1,18 sagt Gott zu den Menschen, zu seinem Volk, er sagt, kommt und lasst uns miteinander rechten, ja, oder streiten, debattieren. Das ist genau das hier. Kommt, Gott ruft uns und sagt, komm, lass dich doch mal auf eine Debatte mit mir ein. Ja, ich kann ja schon sagen, wer die besseren Argumente hat. Das weiß ich jetzt schon, ganz klar. Also, und das ist das Tolle, wenn wir anfangen, mit Gott zu debattieren, in diesen Dialog zu kommen und uns auf ihn einlassen. Es ist interessant, was hier das heißt im Weiteren. Wenn eure Sünden rot wie Karmesinne sind, sie wie Schnee sollen sie weiß werden. Hier spricht es über die Erlösung. Wusstest du, dass göttliche Debatten, geistliche Debatten einen erlösenden Effekt haben? Weil wir uns mit auf das Einlassen, auf die göttlichen Wahrheiten. Es geht alles zurück auf den ersten Punkt, auf das eingehauchte Wort Gottes. Und deswegen, Gott lädt uns ein, uns Menschen zur Debatte mit ihm. Es hat eine erlösende Wirkung. Und deswegen möchte, glaube ich, auch Gott uns ermutigen, es zu lernen, wie man vernünftig debattiert. Die meisten von uns haben schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, um irgendwas zu sprechen. Selbst auch so heiße Themen wie Politik oder irgendetwas, so brennende Themen oder kontroverse Themen. Aber eigentlich ist es so, dass wenn wir es lernen, richtig zu debattieren, dann können wir nur gewinnen. Dann können wir profitieren, selbst wenn wir über die schwersten Themen uns austauschen. Und Gott möchte uns, ermutigt uns, darin zuzunehmen, vernünftig zu debattieren. Und Debatte meint nicht, destruktive Streitgespräche zu führen, weil davon sollen wir uns fernhalten, das wissen wir. Ne? Es gibt fruchtlose Streitgespräche, ganz klar, das wollen wir nicht. Und jemand, der gut debattieren kann, ist ein guter Zuhörer. Diese Debatten, die Charlie Kirk hatte, er konnte unheimlich gut zuhören und er konnte sehr gut Fragen stellen. Er fragte immer wieder, lerne es gut, Fragen zu stellen. Es gibt keine Denkverbote, alles darf gefragt werden. Alles darf in Frage gestellt werden, übrigens auch, außer unsere Beziehung. Und das ist das Besondere. Wir stellen immer die Position in Frage, nie die Person. Wisst ihr, was eigentlich das Schlimmste ist, was dir passieren kann, wenn du an eine gleichgültige Person kommst, dem es alles egal ist? Und ich glaube, er möchte uns befreien von aller Gleichgültigkeit, wenn es um solche wichtigen Themen geht. Er möchte, dass wir es lernen, uns auseinanderzusetzen. Ruhig mit all diesem positiven Skeptizismus an Sachen ranzugehen und zu fragen, ist das wirklich so gewesen? Ist das wirklich so? Wie ist das gemeint? Und dabei nicht Gott in Frage stellen, sondern den Gedanken, der dort geäußert wird, der uns dort entgegnet. Okay, ich mache es ganz kurz heute. Der nächste Punkt. Viertens, liebevoll bleiben. Und da bleiben wir nochmal auch hier bei 1. Petrus 3, weil nach dem 1. Petrus 3, Vers 15 kommt 1. Petrus 3, Vers 16. Sehr gut aufgepasst. Okay. Und da heißt es, dass wir all diese Dinge tun sollen, aber, sagt Petrus, mit Sanftmut und Ehrerbietung. Also es geschieht in einer Kultur der Ehre, der Ehrerbietung, der Achtung vor den Menschen. Und das haben wir auch gesehen, zum Beispiel bei Stephanus. Stephanus hat es uns vorgemacht. Ganz am Ende der Debatte, als sie ihn dann steinigen und Stephanus in den letzten Atemzügen war, was sagte Stephanus? Herr, vergib ihn. Vergib ihn, vergib ihn. Er demonstrierte die höchste Form göttlicher Liebe und vergab seinen Mördern. Er liebte seine Ankläger. Das lesen wir ganz klar hier bei Stephanus. Was übrigens auch, muss ich sagen, auch bei Charlie Kirk wiederum zu sehen war, ich habe nie so einen freundlichen Debatteur erlebt wie ihn. Er war so freundlich und von daher verstehe ich nicht, wenn in den Medien sehr negativ über ihn gesprochen wird. Und er war das totale Gegenteil davon. Und da sehen wir, wie verfälscht und wie diffamierend er eigentlich damit umgegangen wird. Gut, also liebevoll bleiben, das ist so wichtig. Wir stellen, wie gesagt, immer die Position in Frage, nie die Person. Ganz wichtig. Fünftens, und das ist unser letzter Punkt, der ist auch wichtig, standhaft sein. Und ich möchte hier eine Stelle geben, in Epheser 6, 13, diese bekannte Stelle, wo es um die Waffenrüstung Gottes geht, da heißt es, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Wisst ihr, und das, ich glaube, das brauche ich euch nicht zu sagen, das wissen wir eigentlich alle, es gibt tatsächlich solche bösen Tage. Vielleicht hast du so einen hinter dir gerade. Oder vielleicht heute der Tag ist nicht so ein guter Tag, ist nicht so gut angefangen. Oder irgendwie, es gibt solche Tage, die wirklich böse sind. Und ja, dieses Wort böse, das führt uns vor Augen, da geht es darum, um schlechte, schmerzhafte, konfliktbeladene Tage. So was geht, stimmt's? Ja, alles schon mal erlebt. Ja? Das Gute ist, dass es nur ein Tag ist. Ja, das ist das Gute. Das heißt, dieser Tag hört mal auf. Ja? Vielleicht denkst du, oh Mann, das ist aber ein langer Tag. Ja, okay, aber es sei guten Mutes, irgendwann ist es vorbei. Das ist das Starke. Darum redet es von Tag. Es ist eine Zeiteinheit. Die kennt ein Ende. Das heißt nicht der bösen Ewigkeit. Es gibt ein Ende. Es ist ein Tag. Es ist begrenzt. Wenn es sich etwas zusammenbraut, wir unter geistigen Beschuss kommen oder emotional angegriffen werden, das hat ein Ende. Darauf können wir uns freuen. Deswegen sollen wir nie die Hoffnung aufgeben. Weil Gott weiß genau, was wir aushalten können. Wisst ihr, die eigentliche Herausforderung ist, und das wird uns in diesem Vers hier gesagt, die eigentliche Herausforderung kommt nach dem Tag. Es heißt hier, wenn ihr alles ausgerichtet habt, also wenn ihr praktisch die Schlacht geschlagen habt, standhaft geblieben seid, was ist dann am Ende des Tages, was ist danach, nach dem Tag? Das ist das Entscheidende. Da spricht Paulus und sagt, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, nach diesem großen Sieg, den ihr errungen habt, nach diesem Durchkämpfen und auch Ertragen, da müsst ihr aufpassen. Also die eigentliche Herausforderung ist nach dem Kampf. Das ist das, was der Vers uns sagt. Und es ist dann entscheidend, dass wir stehen bleiben. Dieses Stehenbleiben, dieses Bleiben ist etwas, was wir in dieser Zeit unbedingt brauchen, in diesen ganzen Konflikten, in diesen Kulturkämpfen. Wir müssen dieses Standvermögen haben, wir dürfen nicht umkippen. Jemand hat mal gesagt, alle Menschen haben eine Wirbelsäule, nur wenige haben Rückgrat. Ja, da ist was dran, das ist wirklich so. Wir müssen Menschen sein, die Rückgrat haben, die Standvermögen haben. Wenn ich dieses Wort lese, Epheser 6, 13, dann muss ich immer denken an eine Person, an Sepp Herberger, ja, das war ja dieser legendäre Fußballtrainer, der Deutschland zur Weltmeisterschaft geführt hat, und zwar in Bern, das Wunder von Bern, ja, okay, nur als Erinnerung hier, ja, das, ja, euch ein bisschen da zu erinnern an diese Zeit, 1954, das Wunder von Bern. Und er war sehr bekannt für seine markigen Sprüche. Er hatte einige so diese typischen, so eine Sepp Herberger Spruch war zum Beispiel, er sagte dann, das Runde muss ins Eckige. Ja, ist ja klar, also muss Tore schießen, ganz klar, das nützt dir nichts an. Was, ja. Aber einer ganz bekannten Sprüche war, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, ja. Und was er damit sagen wollte ist, ja, es ist toll, dass ihr die Weltmeister geworden seid, aber jetzt müsst ihr bereit sein. Und warum sage ich das? Ich glaube, dass wir als Christen, also weil wir Menschen sind, dazu neigen, wir haben ein Ruhestandsproblem. Ja, ein Ruhestandsproblem. Und ich denke mir mal, das finden wir auch immer wieder ausgedrückt. Und jetzt bitte für ihr alle, die jetzt Rentner sind und Pensionäre sind, bitte fühlt euch jetzt nicht irgendwie, oder die jetzt darauf sich freuen, fühlt euch jetzt nicht irgendwie gekränkt oder so. Erfreue dich als Pensionär an deinem wohlverdienten Ruhestand, Markus. Ja, das tust du. Doch leiste dir kein Ruhestandsdenken. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sollen Pensionäre sein, wir sollen im Ruhestand sein, aber wir sollen uns kein Ruhestandsdenken leisten. Denke niemals, dass der Lebenskampf vorbei ist. Denke niemals, dass der Konflikt aufhört. Das ist ja das, was uns dieses Wort hier sagt in Epheser. Jetzt ist es nicht an der Zeit, seine Ausstattung, seine Ausrüstung, sein Training und so weiter niederzulegen und sich geistlich zur Ruhe zu setzen. Amen? Und das gilt für uns alle. Also, lass dich niemals von einem Ruhestandsdenken vereinnahmen, weil das ist das, was sehr stark in unserer Gesellschaft ist und das entspricht unserem menschlichen Empfinden. Wir wollen einfach ja, in den verdienten Ruhestand. Das stimmt ja auch. Aber lass dich nicht von diesen Gedanken vereinnahmen. Also, wir wollen Leute sein, die standhaft bleiben, gerade jetzt in dieser Zeit, in diesem Höhepunkt der Geschichte. Und das ist eindeutig, dass wir in einer Zeit leben auf dieser Welt, wo sich Dinge zuspitzen, wo das, was Jesus sagte, dass nämlich die Ernte aufgeht, zur vollen Reife kommt, das, was gesät wurde, das, was Menschen über Jahrhunderte hineingestreut haben in den Boden, Gutes, sowohl als Gutes als auch Schlechtes, kommt zur vollen Entfaltung. Wir wollen uns darauf freuen, auf diese riesige Ernte Gottes und wir wollen gleichzeitig wachsam sein, Stehvermögen haben, Unterscheidungsvermögen uns aneignen, damit wir auch sehen können, wo das Unkraut ist. Wir wollen nichts zu tun damit. Es gibt Unkraut. Nicht alles ist gut. Wir wollen die Ernte vor Augen halten und das Unkraut lernen zu unterscheiden. Und in dieser Weise wollen wir in diesen Tagen, in diesen solchen spannenden Tagen, in denen wir sind, wollen wir einfach mit Gott weiterleben. Lass uns nicht einschlafen. Lass uns nicht sagen, jetzt okay. Lass uns einfach so leben. Nein, jetzt ist die Zeit aufzustehen. Jetzt ist die Zeit für Jesus zu leben. Jetzt ist die Zeit, sich neu zu entscheiden, sagen Gott, wir sind hier. Wir leben jeden Tag für dich, für deine Absichten. Seid ihr dabei?